Bergen, ihr seid da. Eine Frage, ist das jetzt im Weg oder ist es gut?
Hinten hört man nichts. Jetzt kommt. Ist der hier im Weg oder ist er gut? Kann stehen bleiben, wunderbar. Dann lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast, anvertraut hast. Und wir wollen dich bitten für heute Morgen, dass wir es recht auslegen und verstehen. Wir möchten dich bitten, dass du zu unserem Herzen sprichst, zu unserem ganzen Sein sprichst, denn dein Wort ist das, was uns Leben gibt. Amen. Es geht heute weiter in Galater 3 und wir haben geschlossen das letzte Mal Vers 19 mit der Frage, was soll nun das Gesetz? Denn das Gesetz, haben wir gehört, hebt die Verheißungen und den Bund, der an Abraham ging, nicht auf. Dafür ist es nicht gedacht. Wozu nun das Gesetz? Und das letzte Mal haben wir schon einen Punkt gemacht, Vers 19, es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Was ist eine Übertretung? Was ist Sünde? Was gefällt Gott? Was gefällt Gott nicht? Was passt zum heiligen Gott und was passt nicht? All das wird durch das Gesetz, die Tora, uns gesagt. Gott lässt uns nicht im Unklaren. Und ich habe das letzte Mal geschlossen mit 5. Mose 4. Da heißt es, wo gibt es eine so große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Gott hat ein wunderbares Gesetz, ein herrliches Gesetz, dem Volk Israel gegeben. Was ist seine Funktion? Darum soll es heute Morgen gehen. Und beginnen möchte ich mit einer Funktion, besser einer Nicht-Funktion. Denn dazu ist das Gesetz nicht gedacht gewesen. Das Gesetz war niemals als Heilsweg gedacht. Ich lese uns Vers 21. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Ein Gesetz, das lebendig machen würde, könnte. Das war, und ich fürchte, das ist bis heute ein fundamentales Missverständnis, das es auch immer wieder in unseren Reihen gibt. Gott habe das Gesetz deshalb gegeben, dass ich mir den Himmel, die Rettung, das Heil verdienen könnte. Wenn das Gesetz wirklich in sich diese Kraft hätte, dass es lebendig machen könnte, dann wäre das ein toller Heilsweg. Dann könnte ich tatsächlich das, was hier in den 5 Büchern Mose steht, halten und es würde lebendig machen. Aber hier steht ganz klar, so ist es nicht. So hat sich Gott es niemals gedacht. Vor allem aber, so hat es Gott nicht eingerichtet. Er legt nicht eine Kraft in dieses Gesetz und dann könnten wir uns praktisch durch Halten der Gebote selbst erlösen. Eine eigene Gerechtigkeit aufrichten. Das war damals in manchen, aber nicht in allen jüdischen Kreisen tatsächlich ein Missverständnis. Ich verdiene es mir, ich kann es mir verdienen, aber das ist nicht das, was Gott sich dabei gedacht hat. Das ist bis heute ein Missverständnis. Das ist die ganze Kirchengeschichte hindurch zu verfolgen. Als könne ich mich selber erlösen. Das Gesetz, die Gottes Tora, wurde niemals als Heilsweg gegeben. denn das Gesetz kann nicht lebendig machen. Das Gesetz wurde gegeben, dass wir erkennen, was Sünde ist, hatte ich bereits gesagt. Das Gesetz wurde gegeben, damit wir erkennen, wie heilig Gott ist. So ganz anders als wir. Das Gesetz wurde gegeben als Maßstab, damit wir erkennen, was zu Gott passt in unserem Leben. Und so wird die Tora, das Gesetz, Gottes Weisung, wie ein Spiegel, in den ich schauen kann. Und da sehe ich, wie Gott sich das Ganze gedacht hat. Wenn ich in diesen Spiegel schaue, in einen normalen Spiegel, was sehe ich da? Da sehe ich einen Menschen, der vor Sünde krank ist. Sündenkrankheit. Ich sehe einen Spiegel, jetzt bin ich wieder bei der Tora, der mir zeigt, wenn ich da hineinschaue, wie dieser Mensch sein soll und könnte. Aber was braucht es bei Krankheit? Heilung. So wie es in 2. Mose 15 heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Das gilt nicht nur im Alten Testament für körperliche Krankheit. Genau das gleiche Wort heilen wird eben für diese Sündenkrankheit gebraucht. Aber wer heilt uns? Der Spiegel? Die Tora? Nein, wer uns heilt, das ist Gott. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist der Einzige, der uns von dieser Sündenkrankheit heilen kann. Was wäre, wenn das Gesetz wirklich lebendig machen könnte, wenn Gott das so eingerichtet hätte? Das ist mir ein Punkt, der ist mir ganz wichtig. Dann hätte Gott ein solches perfektes Heilmittel, das Gesetz, gegeben, da hätte es Jesus gar nicht gebraucht. Dann hätte Jesus erst gar nicht auf die Welt kommen brauchen, auf diese Erde. Dann hätte Jesus gar nicht unter uns leben müssen, damit wir seine Herrlichkeit sehen konnten. Dann hätte Jesus gar nicht ans Kreuz gehen können, denn dann hätte ja dieses wunderbare Wort Gottes in sich genug Kraft gehabt, um dich und mich zu heilen. Das ist nicht der Weg, den Gott sich gedacht hat. Und noch ein Punkt. Was wäre denn, wenn das hier ein Selbstläufer wäre? Ein Selbstläufer, ich lese das Wort und bin geheilt. Dann würde es ohne Jesus gehen. Dann bräuchte ich nicht den Gott, der mich heiligt. Dann bräuchte ich nicht den Gott, zu dem ich eine Beziehung haben soll. Dann bräuchte es gar nicht Gott. Sondern es würde von selbst gehen. Dann hätte Gott das wie ein Naturgesetz eingerichtet und es läuft. Unser Gott ist auf Beziehung ausgerichtet. Auf Beziehung. Und deshalb hat er es so gemacht, dass er uns eine wunderbare Tora gegeben hat. Aber lebendig wird das Ganze auf andere Art und Weise. Ein zweiter Punkt, das Gesetz und richtig leben. Also jetzt nicht lebendig machen, sondern lebendig sein. Es geht darum, wie diese Tora im Leben lebendig sein kann. Ich möchte aber erst darüber sprechen, was heißt eigentlich lebendig sein? Dieselbe Formulierung, lebendig machen, kommt zum Beispiel in 2. Korinther 3 vor. Da heißt es, der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Damit Gottes Wort lebendig werden kann, braucht es den Heiligen Geist in uns. Das ist die wesentliche treibende Kraft. Ich lese uns aber mal noch mehr von diesem Vers, 2. Korinther 3, Vers 6. Da heißt es, Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Nicht des Buchstabens. Was heißt es? Es geht nicht darum, dass ich die Form halte. Buchstabe für Buchstabe. Peinlich genau beobachte, ganz genau beobachte, was hier steht. Natürlich soll ich das sehr genau beobachten. Aber dass ich es nur der Form nach halte, ohne dass der Heilige Geist dabei wirkt, das geht schief. Eine weitere wichtige Stelle, ganz ähnlich, ist in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, also der Heilige Geist Gottes, dieser Gott ist so stark, dass er sogar Jesus auferweckt hat. In euch wohnt, so wird er, also Gott, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Warum? Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der gleiche Gott, der Jesus von den Toten auferwecken konnte, der ist in uns durch seinen Heiligen Geist. Und das ist das, was lebendig macht. Und damit ist nicht gemeint, mal zukünftig. Es wird eine Auferstehung der Toten geben, natürlich. Aber davon ist hier nicht die Rede, wenn man den Zusammenhang in Römer 8 anschaut. Es geht um hier und jetzt. Es geht darum, ob Jesus mein Herr ist oder ob mich die Sünde beherrscht. Das ist der Kontext. Was für eine Macht. Und die macht lebendig. Deshalb die Tora, Gottes Weisung, ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, wenn sie richtig angewendet wird. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, wie das so ist, mit Werkzeug richtig einsetzen. Als kleiner Junge, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, da durfte man, zumindest wenn die Erwachsenen nicht aufgepasst haben, vieles auch ausprobieren. Und ich wollte einen Balken durchsägen. Habe die Säge genommen und Säge und Säge. Und ja, ich war ja auch nur so halb hoch. Das hat sie nicht viel getan. Aber ich hatte schon gesehen, wenn man mit dem Beil zuschlägt, dann geht es viel schneller, oder? Das ist nicht so mühsam, immer hin und her. Jetzt habe ich mir aber nicht die Mühe gemacht, das Beil zu holen. Vielleicht war es ja auch gut, dass ich das Beil nicht geholt habe. Sondern ich habe die Säge als Beil benutzt. Sprich, mit dem Sägeblatt nach unten, weil das ist ja schön gezahnt, das könnte ja wie ein Beil funktionieren, drauf. Mit viel Schwung. Was passiert? Sägeblatt war kaputt. Am Balken hat man so gut wie nichts gesehen. Das ist, wenn du ein Werkzeug falsch einsetzt. Machst das Werkzeug eventuell kaputt, vielleicht machst du dich selber auch noch, verletzt du dich selber auch noch damit. Aber das ist ja nicht so gedacht gewesen. Die Säge ist dann mal zum Sägen da und das Beil ist dazu da, dass ich etwas spalten kann oder einen Baum fällen kann. Und wenn ich es falsch einsetze, geht's schief. Und so ist es auch mit der Tora, mit dem Gesetz. Ich muss das Werkzeug richtig gebrauchen. Wie gebraucht man die Tora richtig? Machen wir einen kurzen Crashkurs durchs Alte Testament. Und das sind wirklich nur angerissen, was ich jetzt mache. Es gibt sehr, sehr viele Stellen zu diesem Thema. Versuchen wir es. Ein erster zentraler Punkt, ich muss die Tora von ganzem Herzen anwenden. Also wenn ich die Gebote halten möchte, dann kann ich nicht so ein bisschen dabei sein oder so gar nicht dabei sein von Herzen, sondern mit ganzem Herzen mich Gott hingeben und deshalb die Tora halten. Es heißt in Jesaja 29, Vers 13, Da spricht Gott, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält. Das Herz ist fern, mit den Lippen Bekenntnis und Lieder, mag alles schön sein, aber das Herz ist fern von Gott. Da werden Gottes Regeln rein äußerlich gehalten, aber es fehlt die Herzensbeziehung zu Gott. Wohlgemerkt, wir sind im Alten Testament. Ich möchte euch bitten, jeweils zu überlegen, wie denn das im Neuen Testament ist. 5. Mose 6, Vers 6. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Die Gebote im Herzen. 5. Mose 30, ein ganz, ganz wunderbares Kapitel. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und es ist dir nicht zu fern, sondern ganz nahe ist dieses Wort. In deinem Mund und in deinem Herzen. Wozu? Um es zu tun. Das ist nichts Fernes, das ist nichts Fremdes, könnte man auch übersetzen. Sondern es ist in deinem Herzen, um es zu tun. 5. Mose 32. Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Merkt ihr diese Nähe zu Gott und gleichzeitig die Nähe seines Wortes zu uns? Von ganzem Herzen. Susanne? Ein zweiter Punkt. Entscheidend beim Halten von Geboten ist, dass tatsächlich der Herr allein mein Gott ist. Und dass ich nicht andere Götzen habe. Das sagt doch auch Jesus in Matthäus 6, Vers 24. Man kann nur einem Herrn dienen. Klar. Wenn ich aber Götter habe, wie soll das Halten der Gebote gelingen? 5. Mose 6 noch einmal. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Nochmal Jesaja 29, Vers 13, da werde ich jetzt den Vers vollständig lesen. Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Es geht um Gottes Furcht, auch wenn der Herr allein mein Gott ist. Es braucht zum richtigen Halten von Geboten, von richtigem Gehorsam gegenüber Gott, Gottesfurcht. Ich könnte jetzt hier auch recht viele neutestamentliche Stellen aufführen, wo es um Gottesfurcht geht. Aber in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag, will ich ja auch noch was zu sagen haben. Neues Testament machen wir nächste Woche. Aber hier im Alten Testament heißt es in 5. Mose 5, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich allezeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Und noch eine Stelle aus Jeremia 32, da geht es um den neuen Bund. Jeremia 32, Vers 40. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Manche von uns kennen den neuen Bund, da wird Gottes Gesetz in uns gelegt, heißt es in Jeremia 31. Und hier kommt noch eine Komponente dazu, Gottes Furcht wird ins Herz gelegt. Dritter Punkt. Gottes Gebote halten geschieht aus Liebe zu ihm. Ganz wichtiges Stichwort. Es braucht dazu nicht nur eine Beziehung, sondern wirklich eine Liebesbeziehung zu Gott. Nochmal 5. Mose 30. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du Leben hast. 5. Mose 10 bringt das zusammen, was wir jetzt gehört haben. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen, ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen hältst, dir zum Guten. Ein 4. und letzter Punkt hier. Gebote halten, Gott gehorsam sein, geschieht immer aus Glauben, aus einer Vertrauensbeziehung zu ihm. Und da möchte ich jetzt nicht ins mosaische Gesetz gehen, da könnte man das genauso aufzeigen, sondern ich möchte zurück zu Abraham. Denn der Abraham war ja unser Ausgangspunkt hier in Kapitel 3. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Der Abraham, Abraham und Gebote. Bei Abraham denke ich an Verheißungen, da denke ich an ewigen Bund, da denke ich an ganz tolle Geschichten, wie Gott mit ihm umgeht. Da denke ich an 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Aber wie ist es mit den Gebote halten bei Abraham? Ich möchte zuerst in 1. Mose 26, Vers 4 und 5 mit euch gehen. Da spricht Gott zu Isaak, dem Sohn von Abraham, und er bestätigt nochmal die Verheißung dem Isaak gegenüber. Ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür. Wofür? Dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Ich weiß nicht, wer diese Stelle schon mal bewusst gelesen hat. Ich habe sie für mich erst vor kurzem entdeckt und war doch sehr überrascht, dass ich das einfach überlesen hatte. Glaubensgehorsam ganz sicherlich bei Abraham, das bekommen wir ausgeführt. Aber hier ist Glaubensgehorsam mit dem Tun bei Abraham verbunden. Der Abraham hatte offenbar ein vorbildliches Tun. Mir ist aufgefallen, ist euch das auch aufgefallen, welches Wort eben am häufigsten fiel bei Vers 5? 5-mal mein. Meiner Stimme gehorcht, meine Vorschriften gehalten, meine Gebote, meine Ordnungen, meine Gesetze. Das hat ihm Gott gegeben. Wir wissen gar nicht, woher er die Gebote hatte, der Abraham. Das wird uns nicht berichtet. Ganz, ganz wenig, was das Verhalten angeht. Aber das war der Auftrag an ihn. Und diesen Auftrag kommen wir zu 1. Mose 17, Vers 1. Den gibt ihm Gott, als er ihm erscheint. Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr ihm und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Also das mitten in die Not von Abraham. Er wartet ja so verzweifelt auf einen Sohn. Mitten in diese Not und 99 Jahre alt, Sohn immer noch nicht da, sagt Gott: Ich bin der Allmächtige, ich bin El Shaddai, ich bin der Gott, der dir ganz genügt. Wenn du mich nur hast, Psalm 73, dann brauchst du nicht nach Himmel und Erde zu fragen, dann hast du alles. Ich bin El Shaddai. Und dann kommt: Lebe vor meinem Angesicht. Lebe mit mir, neutestamentlich, aber das kommt im Alten Testament die Formulierung auch schon vor. Folge mir nach, drückt es Jesus aus. Lebe ein Leben mit mir in meiner Gegenwart und sei untadelig. Gibt noch mehr, die mit Gott gelebt haben. Der erste, der im Alten Testament erwähnt wird, 1. Mose 5, der Henoch. Das ist der, den Gott weggenommen hat. Und da heißt es zweimal, 1. Mose 5, 22 und 24, der Henoch lebte mit Gott. Der Henoch lebte in der Nachfolge Gottes, in der Gegenwart Gottes führte er sein Leben. Sei untadelig. Das klingt groß und ich denke gleich wieder an die 100% und geh doch nicht. Und was meint untadelig? Lebe mit mir, lebe vor mir und sei untadelig meint, dass man nicht nur hin und wieder mal mit Gott lebt. Ich fürchte, das kennt der eine oder andere von uns auch. Da gibt es Hochzeiten mit Gott und es gibt Wege ohne ihn. Und die funktionieren nicht. Untadelig meint, lebe beständig mit mir. Lebe ständig in meiner Gegenwart. Genieße meine Gegenwart. Begegne mir täglich und du wirst gehorsam sein. Das ist das Untadelig. Genau das, was in Römer 12, Vers 1 steht. Ich ermahne euch, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefallenes, opferwilliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wirklich sich ganz Gott hingeben. So, das war ein ausführlicher erster Punkt. Gottes wunderbares Gesetz war niemals ein Heilsweg, aber es kann lebendig werden im Leben von Menschen, wenn es richtig gebraucht wird. Ich möchte abschließend, und das natürlich kürzer, auf zwei weitere Punkte eingehen, zwei weitere Funktionen. Und ich kündige schon an, es gibt jetzt vielleicht die ein oder andere Überraschung bei diesen zwei Punkten. Manche von euch wissen, ich mag Hebräisch an sich sehr, aber heute muss es mal ein bisschen um Griechisch gehen. Ich werde euch nicht viel mit den griechischen Worten plagen, gar nicht, ihr müsst nicht Griechisch lernen, aber es geht mir um Bedeutungen, um rechtes Verstehen. Und der erste Punkt, die Tora als Schutzmauer beziehungsweise als Stadtmauer. Stadtmauer, klar, geht um eine Stadt außenrum. Der Feind ist draußen, kann nicht rein. Dafür ist eine Stadtmauer da. Lest uns die Verse 22 und 23. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Da geht es mir einmal in beiden Versen um das Wort eingeschlossen. Ich habe es, glaube ich, auch, ja, ich habe es auch markiert. Vers 22, unter die Sünde eingeschlossen, und dann Vers 23, das gleiche Wort nochmal eingeschlossen. Beides Mal unter die Sünde eingeschlossen. Und dann geht es mir um das, was hier rot ist, unter dem Gesetz verwahrt. Deutsche Übersetzungen sprechen von, alles sei eingeschlossen unter der Sünde. So heißt es ja auch hier. Einheitsübersetzung, der Sünde unterworfen. Das hat eigentlich eine andere Nuance. Neue Genfer Übersetzung, in Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Das klingt schon ein bisschen anders als das, was ihr hier seht. Das Wort, was hier mit eingeschlossen übersetzt ist in dieser Übersetzung, das meint nicht eine Gefängnismauer, so wird es manchmal verstanden. Eine Gefängnismauer heißt, es hält mich gefangen und ich kann nicht raus. Und so könnte man bei der einen oder anderen Übersetzung den Eindruck gewinnen, dass das gemeint sei. Hier ist aber nicht eine Gefängnismauer gemeint, sondern hier ist gemeint der Feind, der draußen steht vor der Stadt und die Stadt einschließt, belagert. Das meint dieses griechische Wort. Unter die Sünde eingeschlossen heißt nichts anderes, die Sünde ist draußen und möchte mich, der ich hinter der Stadtmauer geschützt bin, in der Stadt geschützt bin, die Sünde möchte die Stadt erobern, mich ergreifen, mich verführen. Oder wie es mal heißt im Neuen Testament, der Satan will mich verschlingen. Das ist das Bild, was hier mit dem Einschließen gemeint ist. Das ist eine ernsthafte Gefahr, ganz sicherlich. Das Wort ist nicht ganz so schwierig zu übersetzen, klingt ja auch so ähnlich zumindest noch in unseren Bibelübersetzungen an. Ich weiß nicht, wie hieß es bei dir vorhin, Andreas? Du hast die Schlachter gelesen. 22 und 23 zusammenschließen oder so irgendwie?
Unter die Sünde zusammengeschlossen.
Zusammengeschlossen, genau. Ist ein ähnliches Wort, es geht um Schließen von der Grundbedeutung. Schwieriger wird es mit Vers 23, das was hier rot ist. Hier in der Elberfelder unter dem Gesetz verwahrt oder eingeschlossen. Auch da nochmal ein paar deutsche Übersetzungen, die eher von einem Gefängnis des Gesetzes sprechen. Da heißt es in der Neuen Genfer, wir wurden alle unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten, unsere Gefangenschaft sollte erst später ein Ende haben. Gefangenschaft. Einheitsübersetzung, wir waren im Gefängnis des Gesetzes. Zürcher Übersetzung, wir wurden alle gemeinsam im Gefängnis des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Aber wenn ich jetzt noch ein paar solche anführe, wird es nicht besser, denn das steht nicht da. Wenn man Gefängnis oder Haft oder ähnliches ausdrücken will, da verwendet die Bibel, Neues Testament wie Altes Testament im Griechischen, andere Wörter. Hier geht es um ein Wort, das nicht oft vorkommt, aber das zum Beispiel für die Bewachung einer Stadt verwendet wird. 2. Korinther 11, 32, in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt. Das Wort meint Wachen, ein Aufpasser. Genau das hier ist gemeint. Das Gesetz, die Tora, ist ein Wächter, ich sage mal ein Wächter auf der Mauer, um bei diesem Bild zu bleiben. Draußen ist der Feind, die Sünde. Und dieser Wächter warnt mich, wenn der Angreifer kommt und die Stadt erobern möchte. Ganz ähnlich wird dieses Wort verwendet, die zweite Stelle im Neuen Testament, in Philipper 4, Vers 7. Da heißt es, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser Wächter ist ein Bewahrer. Die Tora hier, das Gesetz, ist nicht ein Gefängnis, sondern ein Wächter, der mich vor dem Feind bewahrt, indem er ihn meldet. Was war unser erster Punkt? Funktion des Gesetzes? Wir erkennen durch die Sünde, was eine Übertretung ist, durch das Gesetz, was eine Sünde, was eine Übertretung ist. Das ist dieser Wächter. Ich muss ja erstmal erkennen, wo ich aufpassen muss, wofür ich mich hüten muss, was nicht zu Gottes Heiligkeit passt. Und dann kann ich reagieren, indem ich mich an Gott halte. Es geht um Bewahrung durch das Gesetz und nicht um Gefangenschaft durch das Gesetz. Gesetz als Gefängnis. Bitte auch wenn das in manchen Übersetzungen steht, streicht es. Ein letzter Punkt für heute. Die Tora als Wächter, der mich schützt und behütet. Also ganz ähnliches Thema. Es geht jetzt um Vers 24 und 25. Also ist das Gesetz unser Beschützer auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Beschützer. Da hat wahrscheinlich der ein oder andere von euch gleich gemerkt, und das ohne in die Bibel zu gucken, dass der Thomas heute eigenartige Dinge da vorne treibt, oder? Ganz eigenartige Dinge. Ich wäre froh, ich müsste die Dinge gar nicht tun. So mancher von uns kennt, und wenn ihr an eure Bibeln schaut, habt ihr vielleicht dieses Wort Zuchtmeister. 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 Meine Frau nickt zur Elberfelder, andere nicken zur Luther wahrscheinlich. Da wird das gebraucht. Zuchtmeister. Ich weiß nicht, ob man genau weiß, was ein Zuchtmeister ist, aber ich denke automatisch an Zuchthaus, vom Wort her. Wir waren ja auch beim Gefängnis. Schauen wir uns hier ein paar Übersetzungen auch wieder an. Also Luther und Elberfelder haben wir schon gehabt. Das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin. Neue Genfer Übersetzung. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte. Einheitsübersetzung, das Gesetz hat uns in Zucht gehalten. Der Andreas hat vorhin aus der Schlachter gelesen, Lehrmeister. Das klingt schon anders. Die Züricher, Aufpasser. Ich gehe jetzt mal nicht ins Englische. Da haben wir ähnlich eine Vielfalt. Tja, was steht nun aber da? In Vers 24 und 25 ist die Rede, und jetzt doch mal ein griechisches Wort, Paidagogos. Paidagogos. Erinnert an Pädagoge, Pädagogik. Daher stammt auch unsere Wortfamilie, Pädagogik. Ein Paidagogos. Also ein Pädagoge, in Anführungszeichen, im Sinne von einem Erzieher oder Lehrmeister wäre jemand, der uns zeigt, wie wir leben sollen, der uns aber auch zeigt, dass wir nicht so leben, wie Gott es gefällt. Wäre für einen Pädagogen durchaus eine sinnvolle Auslegung hier. Allerdings, das Wort meint ursprünglich doch nochmal etwas anderes. Ich lese uns mal einen Abschnitt aus dem Buch. Der Paidagogos war in der Antike nicht für die Erziehung des Kindes zuständig, sondern nur für seine Begleitung und seinen Schutz. Der hat ihn also zur Schule gebracht, vor allem. Er war eher eine Art Bodyguard, der das Kind beim Spielen auf der Straße oder auf dem Weg zur Schule begleitete und gegen die Angriffe von Dieben und Räuber verteidigte, aber auch gegen Hänseleien anderer Jungs. Also auch hier wieder, es geht um Schutz. Jemand, der einem auf dem Weg schützt. Und wenn er ihn in die Schule gebracht hat, dann war er nicht mehr zuständig. Da war seine Aufgabe erfüllt. Und wenn er ihn wieder nach Hause gebracht hat, den Jungen, dann war seine Aufgabe auch erfüllt. Und das, was in der Schule war oder was daheim war an Erziehung, das haben andere gemacht. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Es geht hier darum, bei diesem Anführungszeichen Zuchtmeister, um Schutz, um Behüten, um Bewahren. Ganz ähnlich wie eben schon in Vers 23. Das Gesetz, das gute Gesetz Gottes, bewahrt uns, wenn die Sünde vor der Tür lauert, 1. Mose 4, Vers 7, und uns ergreifen will, so das Bild in 1. Mose 4, wie ein sprungbereites Raubtier. Das Gesetz beschränkt die Macht Satans und dämmt die Sünde ein. Das Gesetz bewahrt vor Schlimmerem. Hier wird für mich so deutlich, wie es wirksam wird, was in Jeremia 23, Vers 29 steht. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Amen.